Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Burnout im Kloster, Auszeit und Hilfe für Ordensleute und Priester. Verstoß gegen religiöse Kleidervorschriften, Menschenrechtler protestieren gegen drakonische Haftstrafen für Iranerinnen. Mehr dazu in unseren Meldungen aus Religion und Gesellschaft. Und der kleine Luther. Vor 300 Jahren starb der Pietist Karl Hildebrand von Kanstein. Als Gründer der ersten Bibelanstalt trug er zur weltweiten Verbreitung der Lutherbibel bei. Das sind die Themen in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft in der kommenden halben Stunde. Manchmal brauchen auch Helfer Hilfe. Viele Ordensleute und Priester sind ausgebrannt, weil sie rund um die Uhr für andere da sind. Oder sie wissen nicht mehr, warum sie tun, was sie tun. Deshalb gibt es in kirchlichen Einrichtungen Hilfsangebote für hilfsbedürftige Helfer und für Sinnstifter, die keinen Sinn mehr sehen. Oft hilft es den Betroffenen, wenn sie für eine gewisse Zeit aus ihrem Alltag treten, Ruhe haben und ihre Sorgen mit Therapeuten teilen. Ein solcher Ort der Ruhe und Erholung ist zum Beispiel das Recollectio-Haus in Münster-Schwarzach oder das Kloster Breuberg im Odenwald. Dort bekam eine Ordensfrau Hilfe, die Probleme in ihrem Konvent hatte. Dorothea Brummerloh hat sie getroffen und sich ihre Geschichte schildern lassen.
Im Kloster St. Marien zu Helfta, nahe der Lutherstadt Eisleben in Sachsen-Anhalt. 6-mal am Tag, 7 Tage die Woche beten die Zisterzienserinnen in der Klosterkirche. Gerade hat die Mittagshore das Mittagsgebet angefangen. Das Zisterzienserinnenkloster wurde 1999 wiederbelebt, nach mehr als 450 Jahren geistlicher Abstinenz. Im Mittelalter, seit dem 9. Jahrhundert, wirkten hier Mystikerinnen wie Mechthild von Magdeburg oder Gertrud von Helfta. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Kloster ein volkseigenes Gut. Heute leben im Konvent wieder 12 Ordensfrauen. Eine davon, Hildegard Striegel, die dem Ordensnamen Schwester Gertrud trägt.
Wir haben als Aufgabe, geschwisterlich, brüderlich miteinander zu leben. Wir müssen ein Zeugnis geben, indem wir brüderlich miteinander umgehen. Das ist ein Zeugnis, das nach außen wirkt und dass wir zusammen gut arbeiten oder uns gut absprechen können und jeder seinen Dienst ordentlich erfüllt.
Auf dieses Leben im Kloster hat sich die Zisterzienserin im Noviziat und Postulat vorbereitet. Was Gemeinschaft aber wirklich bedeute, erklärt die Ordensfrau, merke man erst, wenn man dort lebt und es Konflikte mit Mitschwestern gibt, wie bei ihr.
Das war für mich so bedrängend und schwer, dass ich immer wieder gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus. Das waren mindestens 7, 8 Jahre, wo ich das Gefühl habe, ich hasse diese Schwester und ich möchte mit ihr nichts mehr zu tun haben.
Schwester Gertrud hat mit sich gerungen und versucht, den Konflikt zu verdrängen. Doch in einer kleinen, abgeschlossenen Gemeinschaft ist es unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen. Es gibt Berührungspunkte beim Gebet, beim Essen, bei der Arbeit. Mehr und mehr zog sie sich zurück und dabei ging es ihr immer schlechter.
Meine Oberin hat es dann gemerkt, als sie mich mal gesehen hat, wie ich wirklich bitterlich geweint habe. Da ist sie so erschrocken, dass sie gesagt hat, so kann das nicht weitergehen.
Die Glocke der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach in Franken ruft zur Vesper, dem feierlichen Abendgebet. Die vor 105 Jahren von Missionsbenediktinern aus St. Ottilien gegründete Abtei zählt zu den bedeutendsten Klöstern im deutschsprachigen Raum. Getreu dem benediktinischen Grundsatz Ora et Labora beten die 125 zum Konvent gehörenden Mönche in der Abteikirche und arbeiten in über 20 Klosterbetrieben. Aber immer weniger Frauen und Männer entscheiden sich für Klosterleben. Und so können klösterliche Gemeinschaften sich nicht über mangelnde Arbeit beklagen. Da die anstehenden Aufgaben erledigt und auf wenige verteilt werden müssen, werden Stress, Überbelastung und Burnout auch für Ordensleute eine zunehmende Gefahr. Dafür gibt es das Rekollektio-Haus im Münster-Schwarzach. Frei übersetzt heißt Rekollektio zurückbesinnen, erklärt Pater Zacharias, der mit bürgerlichen Namen Götz Heyes heißt.
Es geht eben darum, dass Menschen eine Zeit bekommen oder sich nehmen, wo sie wieder sich sammeln können, wieder zu sich selber finden können.
Das Rekollektio-Haus sei ein Therapiezentrum, in dem katholische Geistliche und Kirchenmitarbeiter im spirituellen Ambiente der Benediktinergemeinschaft neue Kraft schöpfen, erklärt der geistliche Begleiter weiter.
Es sind Menschen, die fragen, ob die Lebensform, die sie für sich gewählt haben, noch die richtige, noch die stimmige Form ist oder die in irgendeiner anderen Art und Weise in eine Krise geraten sind oder aber auch, sagen wir, an ihren Arbeitsstellen vielleicht Konflikte erleben, wo sie einfach lernen wollen, einfach mit umzugehen, sodass immer wieder passieren kann, dass jemand sich selbst aus dem Blick verliert und dann eben auch eine längere Auszeit braucht.
Ihre Rolle als Helfer, als Seelsorger, als Unterstützer macht es vielen Geistlichen schwer, die eigene Hilflosigkeit einzugestehen.
Sie sind immer im Dienst, wenig Privatsphäre,
sagt Ruthard Ott. Der Psychotherapeut und Theologe leitet das Rekollektio-Haus.
Wenn Mitglieder des Konvents zu mir kommen, dann frage ich sie öfters mal, wann können sie denn mal ausschlafen? Ne? Und dann sagen die auch, naja, da muss ich eigentlich krank sein. Wenn da keine Entlastungszeiten da sind, wenn ich mir das nicht nehmen kann, dann kommt es halt zu dieser Burnout-Gefährdung.
Das sind Menschen, die sehr viel für andere da sind, dass sie gar keine Zeit mehr für sich selber haben und dann eben für sich lernen müssen, wie geht denn eigentlich die Fürsorge für mich selber.
Die Hilfesuchenden kämpfen mit Konflikten in ihrer Gemeinschaft, tun sich schwer mit dem Zölibat oder stellen ihre Berufsentscheidung in Frage. Für 3 Monate leben sie dann in Münster-Schwarzach in einer Gemeinschaft auf Zeit. Ob in Gruppen oder Einzeltherapien, beim Sport, Entspannen oder Arbeiten in den Werkstätten der Abtei, sollen sie dem wahren Grund ihrer Überlastung, des Ausgebranntseins, der Konflikte näher kommen.
Also, was lässt mich nicht einschlafen? Was treibt mich um? Was liegt mir im Magen? Was geht ihnen denn durch den Kopf, dass sie keine Ruhe finden?
Und die ersten 3 Monate, wo ich in dieser Auszeit war, war ich kaum fähig, irgendetwas zu machen.
Die Zisterzienserin Gertrud erinnert sich an die Zeit nach ihrem Zusammenbruch.
Da war ich nur mit mir beschäftigt, um wieder auf die Beine zu kommen, um nicht mehr das Gefühl haben, nur müde zu sein. Und ich hatte keine Kraft mehr, irgendwas zu schaffen. Und auch keine Motivation, ich wollte gar nicht mehr.
Es gibt nicht viele Therapieeinrichtungen für Geistliche in Deutschland. Neben Münster-Schwarzach, das St. Marienhaus in Breuberg im Odenwald, das Haus Gries im fränkischen Wilhelmstal und das Auszeitenhaus der Franziskanerinnen von Reute im Allgäu.
Man braucht natürlich eine Ordensgemeinschaft, die selber unterwegs ist und die selber geerdete Spiritualität hat. Und das Glück haben wir. Wenn ich so an unsere Gottesdienste denke, die wir im Rekollektio-Haus erleben und die von den Patres hier gehalten werden, da wird Leben zur Sprache gebracht. Das hat so eine mutmachende und auch versöhnende Seite, die wir auch in unserer psychotherapeutischen oder medizinischen Therapieansätzen allein gar nicht zur Verfügung hätten.
Wir schauen einfach mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Der Therapeut schaut eher unter einem therapeutischen Blickwinkel auf die Situation und ich eher unter dem geistlichen Aspekt. Und dann kommen auch unterschiedliche Themen zur Sprache.
Nicht alle, die in Münster-Schwarzach Hilfe suchen, haben ein Burnout, eine Depression. Manche brauchen Abstand vom Alltag, manche wollen sich auf sich selbst besinnen. Die Therapie im kirchlichen Kontext sei eine Gratwanderung, wenn persönliche Überzeugungen sich nicht mit der offiziellen Kirchenlinie decken oder jemand Probleme mit dem Zölibat habe, erklärt Benediktiner Zacharias Heyes, dem seine Schweigepflicht ganz wichtig ist.
Geistlicher Begleiter heißt für mich vor allen Dingen, mit dem Menschen zu schauen, wo Gott in ihrem Leben vorkommt und welche Spuren Gottes zeigen sich jetzt im Leben. Also ich verwende gerne den Begriff der Spurensicherung, weil man manchmal ja selber auch blind ist und manche Dinge einfach gar nicht sieht. Oder zum Beispiel, wenn es Konflikte in meinem Arbeitsbereich gibt, zu gucken, was sind denn meine eigenen Anteile daran und wie kann ich dann auch an mir selber arbeiten und nicht nur erwarten, dass der andere sich ändert.
Um dann wieder in den kirchlichen Alltag zurückzugehen, denn das sei das Ziel. Im Münster-Schwarzach sind die Kurse, wie die Auszeiten genannt werden, begrenzt auf 3 Monate. Anders bei Gertrud Striegel, die 9 Monate im Kloster Preuberg war. Die tiefe Traurigkeit, das Gefühl, nicht verstanden zu werden, waren Ausdruck einer Depression. Hinzu kamen die nicht verarbeiteten Traumata ihrer Kindheit, die sie zweifeln ließen. Heute lacht sie wieder und beherzigt den Rat ihrer geistlichen Begleiterin. Freuen Sie sich am Leben. Und wenn das mal nicht klappt, macht nichts.
Sie hat immer wieder gesagt, ich kann Sie mitnehmen in geistiger Form. Ich kann Sie immer wieder zu Hilfe holen. Und das mache ich auch, vor allem wenn eine schwierige Situation kommt, da kann ich sie mir, das habe ich lange geübt, kann ich sie mir wiederholen im Geiste und da kann sie mir helfen. Und das ist so dieser sichere Ort, den ich in mir entdeckt habe, wohin ich mich zurückziehen kann, wenn ich von außen keine Hilfe bekomme oder scheinbar niemand da ist. Diese Auseinandersetzung hat mich wirklich wachsen lassen. Da ist viel in mir gereift und habe auch gelernt, Grenzen zu setzen.
Burnout und Depressionen bei Ordensleuten und Priestern. Dorothea Brummerloh berichtete von kirchlichen Orten der Ruhe und Erholung. Jetzt gibt's weitere Informationen aus Religion und Gesellschaft in unseren Meldungen. In Griechenland hat ein Gericht einen orthodoxen Bischof wegen Hassreden gegen Homosexuelle verurteilt. Jetzt hat der Würdenträger die Konsequenzen gezogen.
Nach seiner Verurteilung wegen Anstiftung zur Gewalt gegen Homosexuelle ist ein Bischof der orthodoxen Kirche in Griechenland zurückgetreten. Ein Gericht hatte ihn zu einer 7-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Bischof, der mit bürgerlichem Namen Athanasios Lenis heißt, hatte das Amt 41 Jahre inne gehabt. 2015 hatte Lenis Homosexuelle als Bodensatz der Gesellschaft bezeichnet und seine Anhänger schriftlich dazu aufgerufen, auf sie zu spucken. Er wurde wegen öffentlicher Anstiftung zu Gewalt und Amtsmissbrauch angeklagt, im März 2018 jedoch in erster Instanz freigesprochen. Die Entscheidung wurde von Menschenrechtsgruppen scharf kritisiert. Daraufhin legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Lenis war in der Vergangenheit öffentlich mit Anführern der griechischen Neonazi-Partei Chrissi Avi, Goldene Morgenröte, aufgetreten.
Palästinenserbehörde untersagt Aktivitäten von homosexuellen Gruppe Al-Quds.
Die Aktivitäten der Organisation seien schädlich für die Werte und Ideale der palästinensischen Gesellschaft. So begründete der Sprecher der palästinensischen Polizei seine Entscheidung. Die Aktivitäten von Al-Quds seien ohne Bezug zu palästinensischen Traditionen, Bräuchen und Religionen, heißt es weiter. Der palästinensische Polizeisprecher kündigte an, die Verantwortlichen der Gruppe vor Gericht zu stellen. Al-Quds verurteilte die Drohungen der Polizei. Die Organisation führe professionelle Bildungsprogramme zum Thema sexuelle Vielfalt und Geschlechterpluralität durch.
Protest gegen drakonische Haftstrafen für Iranerinnen.
UN-Menschenrechtsexperten haben die drakonischen Haftstrafen für 3 Iranerinnen verurteilt, die öffentlich kein Kopftuch getragen hatten, obwohl das im Iran vorgeschrieben ist. Die 6 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen forderten die iranischen Behörden auf, die Urteile gegen die Frauen aufzuheben und sie freizulassen. Ein Gericht hatte die Frauen zu 23 und jeweils 16 Jahren Haft verurteilt. Ihre Anwälte sagten, die Frauen seien unter anderem wegen Propaganda gegen den Staat und der Förderung von Prostitution schuldig gesprochen worden. Die Religionspolizei hatte die Frauen festgenommen, nachdem sie am Weltfrauentag im März ohne Kopftücher in Teheran Blumen verteilt hatten.
Europäische Rabbiner kritisieren das von der CDU geforderte Verbot des Schächtens.
Eine scheinheilige Debatte führt nach Ansicht der Europäischen Rabbinerkonferenz, CER, die niedersächsische CDU. Die Debatte betreffe einen winzigen Prozentsatz von Tieren, die in Deutschland nach religiösen Regeln geschlachtet werden. Im gleichen Zuge ignoriere die CDU aber die industrielle Massentierhaltung und das Schreddern von Millionen Küken im eigenen Land, erklärte CER-Generalsekretär Gadi Gronig. Die CDU-Fraktion hatte im Landtag von Hannover beschlossen, das Schächten ganz zu untersagen. Gronig sprach von einem Affront gegen die in Deutschland lebenden Religionsgemeinschaften, der die bislang garantierte Religionsfreiheit torpediere.
Die Reformation wollte die Bibel allen Christen zugänglich machen. Doch auch nach Luther und Gutenberg hatte kaum jemand eine Bibel zu Hause, weil sie ein halbes Vermögen kostete. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die gedruckte Bibel für jedermann erschwinglich. Dank der ersten Bibelanstalt, die 1710 von Karl Hildebrand von Kanstein gegründet wurde. Der Pietist steckte den Großteil seines Vermögens in sein Bildungs- und Bibelwerk. Vor 300 Jahren, im August 1719, ist Karl Hildebrand von Kanstein gestorben und wurde in der Marienkirche in Berlin beigesetzt. Thomas Klatt erinnert an ihn.
Er war adelig, Freiherr Karl Hildebrand von Kanstein. Aber dieser Freiherr passt nicht so ganz in seine Zeit. Eine Zeit, die auch langsam zu Ende gehen soll. Es ist die Zeit des Absolutismus. Prunk und Protz sind das große Ding.
Das war halt einfach überhaupt nicht Kanzsteins Leben. Er hat ja später auch gesagt, er möchte nicht mehr bei seinem Adelstitel genannt werden, sondern ist nur noch der Herr Kanzstein. Er war immer stiller Lenker im Hintergrund, immer stiller Finanzier.
Sagt Pascal Bullern, langjähriger Mitarbeiter im Berliner Verein Kanzsteinsche Bibelanstalt, über Freiherr Karl Hildebrand von Kanzstein. 1667 geboren, wurde er Beamter am Hofe in Berlin, leistete dort Militärdienst, erkrankte lebensgefährlich an der Roten Ruhr und betete, er werde sein künftiges Leben Gott widmen, würde er genesen und errettet. Ähnlich wie es Luther 200 Jahre zuvor im Gewittergrauen von Stotternheim tat.
Ich sage immer so ein bisschen, er war ein kleiner Luther. Wenn man so seine Biografie liest, dann hat man das Gefühl, man liest so ein bisschen die Luther-Biografie. Und hat sein Wort tatsächlich gehalten, ist dann zurück nach Berlin und hat seine sämtlichen Dienste quittiert, hat dann sein ganzes Leben auf Gott ausgerichtet, indem er sehr viel Geld rein investiert hat, aber auch durch seine Connections, denn er war ja sehr gut mit dem Hof vernetzt, konnte da quasi sehr gut die Strippen noch ziehen in seine adeligen Bereiche rein. Und das Größte, wofür man ihn ja heute dann kennt, ist letztendlich die Gründung der Kanzsteinschen Bibelanstalt.
Denn Gutenberg erfand zwar den Buchdruck, der war aber so teuer, dass sich einfache Leute eine Bibel kaum leisten konnten. Von Kanzstein hat das geändert. Blei war teuer. Nun wurde es nicht mehr eingeschmolzen, sondern blieb als stehender Satz erhalten. Dank Kanzsteins Spende gab es erstmals Blei in ausreichenden Mengen.
Erst durch Kanzstein und durch die Investition von so viel Geld, dass man diesen stehenden Satz produzieren konnte, also dass Bleilettern nicht immer wieder ausgetauscht werden mussten, sondern dass man wirklich Schablonen hatte, so Sätze, die man die Seiten einfach nur drucken konnte, ohne sie jedes Mal wieder neu zu setzen, konnte man dann sehr hohe Auflagen zu einem sehr geringen Preis drucken. So war es den Leuten möglich, für 6 Groschen eine ganze Bibel zu kaufen. Das sind heute etwa 3 Euro.
Die Verbreitung der Bibel erreichte so nach der Reformation ihren zweiten Höhepunkt. Von der Gründung der Cansteinschen Bibelanstalt 1710 bis zu Cansteins Tod vor 300 Jahren wurden etwa 180.000 Bibeln gedruckt. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren es bereits 4,5 Millionen, dazu über 2,5 Millionen Neue Testamente. Die Bibelanstalt in Halle, gegründet zusammen mit dem Pietisten August Hermann Franke, verband mit der kostengünstigen Verbreitung der Heiligen Schrift auch einen sozialen Anspruch.
Das war schon auch sehr diakonisch mit verbunden, also die Frankischen Stiftungen. Es ist ja nicht nur diese Druckerei gewesen, also die Cansteinsche Bibelanstalt, sondern das war ja so ein Riesenkomplex aus Armenfürsorge, Waisenhaus, Schule. Also Franke hat schon auch sehr versucht, mit Canstein zusammen da karitative Zwecke zu bedienen. Also das war ein ganz großer Faktor, diese Bildung der armen Leute. Dahinter steckt ja auch so ein bisschen dieser Sinn der Bibelanstalt. Man wollte Bibeln drucken zu so einem geringen Preis, dass sich das auch Arme leisten könnten. Das, man kann quasi sagen, hier haben wir so eine Art zweite Reformation, weil Luther hat es zwar geschafft, die Bibel ins Deutsche zu bringen und dass es möglich wird, sie zu lesen, aber leisten konnte sich das zu dem Zeitpunkt noch keiner.
Die Anstalt wollte nie Gewinne machen. Reiche und Adelige stifteten, damit die Lutherbibel Verbreitung fand. Paradox, gerade die lutherische Kirche stand dem pietistischen Eifer skeptisch gegenüber.
Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Vergleich kleiner Luther, wenn man sich das so anguckt. Luther war auch erstmal damals in der Kirche. Erst hat er versucht, in diesem System irgendwie zu bestehen, hat dann gemerkt, dass es irgendwie nicht funktioniert, weil die ganze Lehre irgendwie verwaschen ist und jeder das irgendwie nur zu seinem Selbstzweck benutzt. Ähnliches kann man jetzt wieder quasi dann später bei Cansteinn sagen und bei den Pietisten. Es gibt diese lutherisch-orthodoxe Kirche und auch hier haben wir wieder schon 200 Jahre nach Luther eine Verwaschung der Lehre wieder zu erkennen, sodass die Pietisten, ist ja eigentlich eine Fremdbezeichnung, selber haben sie sich immer als die wahren Lutheraner bezeichnet, wollten wieder zurück zu den reinen Lehren von Luther. Wie werden Gottesdienste gehalten? Wie personenzentriert ist das Ganze? Priestertum aller Gläubigen. Man hat im Pietismus Hauskreise gebildet, ohne dass das an eine kirchliche Institution geknüpft war.
Die Cansteinsche Bibelanstalt brachte die Bibel nicht nur kostengünstig in die deutschen Kleinstaaten der damaligen Zeit, sondern weit nach Übersee.
Man kann auch sagen, dass die Verbreitung, die wir heute haben von einer Bibel, die in über 700 Sprachen übersetzt ist, dass das auch die Anfänge letztendlich irgendwo bei Franke und bei Cansteinn hatten, weil die eben sich dafür eingesetzt haben, dass die Bibel über Deutschland hinaus noch vertrieben wird und dass es quasi durch diese stehende Satzgeschichte, dass man das eben relativ schnell drucken konnte und in hoher Stückzahl drucken konnte, dann eben auch international verschifft hat sozusagen und für missionarische Zwecke dann in den verschiedenen Ländern dann auch benutzt hat, zu sagen, wir haben billige Bibeln, lest doch.
Zunehmend bekam die Cansteinsche Bibelanstalt Konkurrenz. Auch deswegen stellte sie 1938 ihre Produktion ein. 1951 erfolgte die Wiedergründung in Bielefeld-Bethel, später dann mit Sitz in Dortmund. Mitte der 1970er Jahre dann der Zusammenschluss mit der Württembergischen zur Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart. 300 Jahre nach Cansteins Tod versucht man in Berlin an die weltweit erste Bibelanstalt zu erinnern, mit einem kleinen Bibelkabinett.
Und das befindet sich im Amt für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche. Thomas Glatt erinnerte an Karl Hildebrand von Cansteinn, der im August 1719 gestorben ist und mit der ersten Bibelanstalt eine erschwingliche Lutherbibel verbreitete. Das war's für heute mit unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Susanne Fritz. Nach den Nachrichten kommt die Länderzeit. Da geht es bei Michael Röhl um verschärften Wettbewerb und darum, wie die Bundesländer auf den steigenden Fachkräftemangel reagieren. Und noch ein Hinweis für Sie. Heute Abend hören Sie von 20.10 bis 20.30 Uhr eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel »Wer, wenn nicht ich?« von entscheidenden Momenten.